Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund.
Heute Transformer. Im Interview Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck Holding AG.
Willkommen bei der 26. Ausgabe von Drucksache. Mein Name ist Rudi Hochfliet. Ich bin Staatssekretär für Medienpolitik und Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Es ist Sommer. Und viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden sich in den nächsten Monaten einige Tage Auszeit gönnen und Urlaub machen. Ja, und auch der Bundesrat und der Bundestag gehen in eine parlamentarische Sommerpause. Das bedeutet, dass für circa 2 Monate in keiner der beiden Kammern Sitzungen angesetzt sind. Ob welche stattfinden, das weiß man noch nicht. Vielleicht gibt es Sondersitzungen. Die Zeiten sind unruhig und man weiß es nicht genau, aber vorgesehen ist erstmal nichts. Davor aber stehen für uns noch 2 wichtige Termine an. In der letzten Bundesratssitzung vor der Sommerpause werden gerne noch wichtige Gesetze behandelt. Und traditionell findet in der Landesvertretung Baden-Württemberg ein großes Netzwerktreffen in Form eines Sommerfestes statt. Die sogenannte Stallwächterparty.
Sie hat sich zu einem der wichtigsten sommerlichen Treffen entwickelt und präsentiert Baden-Württemberg in seinen verschiedenen Facetten, kulturell, kulinarisch und technologisch. Dieses Jahr steht das Thema Transformation im Zentrum und es präsentieren sich viele innovative Firmen aus dem Südwesten.
Mein heutiger Gesprächspartner war dort auch zu Gast, aber dazu später. Nun erstmal zurück zur 1023. Bundesratssitzung. Dort wurde unter anderem ein sogenanntes Sommerpaket durch den Bundestag und die Länderkammer verabschiedet. Dieses beinhaltet vor allem Gesetze, die die Gasversorgung, die Energieversorgung Deutschlands sicherstellen sollen. Dabei soll auch die Abhängigkeit von Russland deutlich reduziert werden.
Durch das Gesetz zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor können beispielsweise Kohle- und Ölkraftwerke, die bereits in Reserve sind, wieder ans Netz genommen werden. Falls also Russland den Gashahn vollends zudreht, kann Deutschland dennoch genügend Strom erzeugen, um über den nächsten Winter zu kommen.
Dafür kommt dann der Ersatz aus Öl und Kohle. Das ist natürlich nicht gut fürs Klima und zeigt auch die gefährliche Abhängigkeit von russischem Gas, in die sich Deutschland in den vergangenen 15 Jahren begeben hat. Um aus diesem Dilemma zu entkommen, beinhaltet das Sommerpaket gleichzeitig auch ein Gesetz, das die Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen fördert. Und das ist nun wirklich dringend nötig, weil wir die Versäumnisse der Vergangenheit in Windeseile aufholen müssen.
Bis 2032 sollen 2% der Fläche in Deutschland für Windräder verfügbar sein. Das ist vor allem durch eine Verringerung der Mindestabstände der Anlagen zu Wohnhäusern erreichbar. Gleichzeitig werden durch ein weiteres Gesetz bundeseinheitliche Standards für die artenschutzrechtliche Prüfung bei der Planung von neuen Windrädern etabliert, sodass der Ausbau der Windanlagen endlich schneller vorangetrieben und der jahrelange Ausbaustau ad acta gelegt werden kann.
Ja, die Bundesregierung arbeitet seit Monaten im Krisenmodus. Nicht erst seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen gravierenden gesamtgesellschaftlichen und politischen Auswirkungen, sondern schon seit Beginn der Corona-Pandemie vor inzwischen 2,5 Jahren.
Fakt ist, Maßnahmen müssen schnell und unkompliziert ergriffen werden können. Aber das kann und darf nicht bedeuten, dass dies am Bundesrat vorbei geschieht. Immer wieder werden derzeit jedoch viele Vorhaben, darunter auch das soeben genannte Sommerpaket, durch sogenannte Fristverkürzungsbitten schließlich umgesetzt.
Das bedeutet im Klartext nichts anderes, als dass die Länder weniger Zeit haben, sich mit den Maßnahmen ausreichend zu befassen und auf Grundlage dessen zu ihnen Stellung zu beziehen. Das ist in dieser Situation nachvollziehbar und wohlbegründet. Nichtsdestotrotz gehen auch Risiken damit einher. Handwerkliche Fehler können in der Eile der Zeit entstehen. Die Einbeziehung und die Interessen der Länder können zu wenig Berücksichtigung finden. All das sind Risiken, die wir derzeit aufgrund der Eilbedürftigkeit in Kauf nehmen, aber nur in einer solchen Ausnahmesituation, in der wir uns jetzt befinden.
Normalerweise werden politische Vorhaben und Gesetze in verschiedenen Ausschüssen des Bundesrats mit einer Fachexpertise überprüft. Anschließend können die Länder dann fundiert auf die Vorhaben reagieren. Im Falle eines Einspruchgesetzes kann der Bundesrat mit der Mehrheit der Länderstimmen gegen Vorhaben Einspruch erheben. Im Falle eines Zustimmungsgesetzes bedarf es zu seiner Durchsetzung sogar die mehrheitliche Zustimmung der Länderkammer. Diese vertikale Gewaltenteilung ist ein grundlegendes Element des politischen Systems Deutschlands, das sich dadurch auszeichnet, föderal und nicht zentralistisch organisiert zu sein, wie zum Beispiel unser Nachbarland Frankreich. Denn politische Vorhaben werden oft auf Länder- und Kommunenebene finanziert und auch ausgeführt, wie zum Beispiel Maßnahmen zur Cybersicherheit.
Und das Instrument der Fristverkürzung ist dann hilfreich, wie gesagt, wenn in einer Ausnahmesituation mit größter Dringlichkeit Vorhaben durchgeführt werden müssen. Denn die Krisen der letzten Jahre haben genau dies gezeigt. Politik muss schnell reagieren. Und dass dies auch in einem föderalen, nicht zentralistisch organisierten System möglich ist, das haben alle politischen Institutionen bewiesen. Und damit auch den Urgedanken einer Gewaltenteilung ein positives Zeugnis erteilt. Im Übrigen, ein zentralistisch organisierter Staat wie Frankreich kommt allmählich auch weg von diesem grundlegenden Gedanken und überlegt, wie sie dezentralisieren können, um die Belange und Interessen und auch die Überlegungen der Regionen, der Länder stärker mit einbeziehen zu können. Der ehemalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat das bei seiner Rede im Bundesrat im Mai, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht.
Die Bundesrepublik Deutschland wird auf Dauer nur stark sein, wenn sie starke Länder hat. Das Ordnungsmodell des Föderalismus und das Wettbewerbsprinzip sind untrennbar mit der Erfolgsgeschichte Deutschlands verbunden. Nach meiner Einschätzung ist dieser Gedanke gerade in Krisenzeiten nicht weniger wert.
Diese Aufteilung kommt nicht von ungefähr und ist, wie Volker Bouffier zu Recht sagte, historisch begründet und vor allem, sie hat sich bewährt. Und genau deshalb ist es wichtig, dass die 16 Bundesländer durch den Bundesrat ein Mitspracherecht und auch ein Mitentscheidungsrecht haben und gleichzeitig ihre lokalen Kenntnisse und Erfahrungen in die Ausarbeitung der Vorhaben mit einbringen können. Die verschiedenen politischen Ebenen der Bundesrepublik ergänzen und kontrollieren sich somit gegenseitig, um ein optimales Ergebnis für alle Bürgerinnen und Bürger zu erzielen.
Wenn dieses Element der Gewaltenteilung, wie im Falle einer Fristverkürzungsbitte, wegfällt, hat das negative Auswirkungen auf die Qualität der politischen Vorhaben. Deswegen sollte sie nur in besonderen Fällen genutzt werden. Es war nicht im Sinne der ErfinderInnen des Grundgesetzes, dass die Länder bedingungslos Vorlagen der Bundesregierung und des Bundestags abnicken. Und deswegen wird diese Vorgehensweise über kurz oder lang an ihre Grenzen stoßen.
Die Bundesländer müssen ihre wichtige Stellung im politischen System bewahren.
Die Gas- und Ressourcenknappheit beschäftigt nicht nur Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Politik, sondern auch die in der Industrie und Wirtschaft. Der heutige Gast kommt aus einer Branche, die traditionell eng verbunden ist mit Öl als Energieträger und befindet sich heute mitten in der technologischen Transformation. Herr Martin Daum ist seit einem knappen Jahr Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck Holding AG. Er leitet also den weltweit größten Nutzfahrzeughersteller mit Sitz in Stuttgart. Daimler Truck stellt Lastkraftwagen und Busse her und beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter.
Gemeinsam mit Herrn Daum möchte ich über die aktuellen Entwicklungen, die Herausforderungen, aber auch die Chancen für die Lkw-Branche, vor allem im Hinblick auf Klimaneutralität und Mobilitätswende sprechen. Lieber Herr Daum, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie bereit waren für diesen Podcast.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Daum, seit gut einem Jahr präsentiert sich Daimler Truck als eigenständiges Unternehmen. Bis dahin waren Sie ja eingegliedert im Konzern. Ihnen ist auf Anhieb auch der Sprung in den DAX gelungen, dem deutschen Börsenindex. Dort werden die 40 größten deutschen Aktiengesellschaften gelistet. Was waren die Gründe, sich herauszulösen aus der Mercedes-Benz Group, und welche Vorteile haben Sie sich davon versprochen?
Also zunächst würde man heute wahrscheinlich gerade umgekehrt fragen, welche Gründe gibt es überhaupt, das Ganze wieder einzugliedern, weil eigenständige Unternehmen immer schneller entscheiden können als Konglomerate, und das war, ist nicht nur so ein Lippenbekenntnis oder ein Marketingsatz, das ist tatsächlich so, das erfahren wir an vielen Beispielen jeden Tag. Das Zweite aber, denke ich, was sowohl dem Pkw-Bereich als auch dem Lkw-Bereich gut getan hat, dass man sich jeweils auf seine eigenen Themen fokussieren kann, dort auch über seine Größe. Sie haben selber betont, wir sind locker in den DAX gekommen, sind da in der Mitte drin und nicht einer der Hinterbänkler im DAX. Wir sind ein großes Unternehmen, wir sind weltweit führend in unserer Branche und haben jetzt ein ganz anderes, ich sag mal, Rampenlicht. Und ich denke zum Beispiel auch unser Podcast wäre nicht zustande gekommen, wenn wir noch Teil von Daimler AG und dort eine Abteilung gewesen wären.
Sie sind einfach schneller und wendiger, ja. Wahrscheinlich auch entschlussfreudiger geworden.
Ja, und wir haben halt in unserer Branche ein Riesengewicht, und es war zum Schluss relativ künstlich immer zwischen Sustainable Luxus Pkw und zwischen, ich sag mal, grundversorgungsnotwendigen Lkw Kompromisse zu finden oder gemeinsame Sprachregelungen.
Wenn man den Online-Quellen Vertrauen schenken darf, läuft das Geschäft ganz gut, trotz Pandemie, trotz des Krieges. Was würden Sie sagen, was sind die Gründe dafür?
Also zunächst mal darf man den Quellen Vertrauen schenken, weil das ist genau das, was wir sagen. Wir gehen von einem sehr, sehr guten Jahr aus. Wir haben deutlich mehr Aufträge und Auftragsbestände, als wir liefern können. Die Knappheit in Materialien trifft uns relativ stark. Unsere Kunden brauchen händeringend diese Fahrzeuge. Deshalb ist 2022 ein sehr gutes Jahr für uns.
Aber Auswirkungen des Krieges sind spürbar?
Direkt eigentlich nein. Ja, für uns im ersten Quartal, ja, wir haben uns sofort aus Russland zurückgezogen, was für uns ein großer Schritt war, weil wir dort eine sehr bedeutende Marktstellung hatten. Wir hatten dann auch im ersten Quartal circa 200 Millionen Verlust verbucht, aber uns war es wichtig, ein klares Zeichen zu setzen, auch das Zeichen, dass wir schnell entscheiden können. Insgesamt nicht so stark, weil wir glücklicherweise keine Lieferanten aus diesen Gebieten hatten. Deshalb sind wir da nicht direkt betroffen.
Aber zumindest eine Auswirkung des Krieges in der Ukraine, des Angriffskrieges Russlands, ist, dass die Energiewende eine Beschleunigung erfährt, dass die Transformation im Allgemeinen, aber auch in der Wirtschaft als dringend notwendig angesehen wird. Kann man Ähnliches auch bei Ihrem Unternehmen feststellen? Steigt der Druck, klimaneutral, zumindest klimafreundlichere Fahrzeuge herzustellen? Oder war das schon früher da, vor dem Krieg?
Der war schon deutlich früher da. Ich würde sogar sagen, der Krieg hat da keine Auswirkungen gehabt. Der Druck für uns war da. Wir wollen umstellen. Ja, wir brauchen allerdings parallel eine zweite Revolution. Nicht nur in unseren Fahrzeugen, sondern auf der Energieproduktion genauso. Weil, ob ich jetzt ein Wasserstofffahrzeug oder ein batterieelektrisches Fahrzeug nehme und vorher Erdgas oder Kohlestrom herstelle und dann eine Batterie auflade und dann Transportleistungen erbringe, da habe ich nichts für die Umwelt getan. Wir brauchen grünen Strom. Wenn die CO2-Wende gelingen soll und wir stehen 100% dahinter, dann brauchen wir grüne Energie, um in unsere Fahrzeuge, sei es grüner Wasserstoff oder sei es grüner Strom. Und da hat Ukraine allerdings die Notwendigkeit gezeigt, schneller zu reagieren.
Wenn wir uns den Pkw-Bereich angucken, ist klar, das geht auf Elektromobilität.
Ja.
Also da ist absolut der Strom. Ja. Ja? Da ist der Strom der Träger der künftigen PKWs. Wie ist es im Lkw-Bereich? Ist da auch eine Entscheidung getroffen? Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe oder auch hier Strom?
Die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Es gibt zunächst mal, muss man sich klar machen, den fundamentalen Unterschied zwischen Pkw und Lkw, und das sind zwei. Das eine ist, der Lkw braucht deutlich höhere Energiemengen. Wenn Sie 40 Tonnen auf die Schwäbische Alb hoch, um im baden-württembergischen Kontext zu bleiben, brauchen Sie deutlich mehr Energie, als was Sie im Pkw benötigen. Aber das Zweite, ich denke, das ist deutlich entscheidender. Ein Lkw ist eigentlich dauerhaft im Einsatz. Unsere Kunden sind dann erfolgreich, wenn sie den Lkw möglichst nie stehen haben. Also Uptime auf Englisch, also die Verfügbarkeit des Lkws, ist ein ganz großes Gut bei uns. Während Ihr Pkw wahrscheinlich 90% der Zeit überhaupt nicht genutzt wird. Jetzt können Sie natürlich die 90% ungenutzte Zeit locker zum Laden benutzen. Deshalb ist Ladezeit, Ladegeschwindigkeit nicht so eine große Rolle. Aber beim Lkw, die Kombination von Ladegeschwindigkeit und den großen Energiemengen, die wir brauchen, das ist genau das Problem. Und deshalb ist aus unserer Überzeugung Daimler Truck AG allein batterieelektrisch nicht ausreichend.
Das heißt Wasserstoff?
Das heißt bei uns Brennstoffzelle.
Brennstoffzelle.
Das heißt, letztendlich sind für mich Brennstoffzellenenergie und batterieelektrischer Lkw beides elektrische LKWs. Es ist nur die Energiequelle ist anders. Beim einen erzeuge ich die Energie im Auto selber und lade eine Pufferbatterie und fahre dann elektrisch. Beim anderen hole ich aus dem Stromnetz mit den erforderlichen Strom. Wir denken beim LKW dran, wenn ich in den Fernverkehr gehe, brauchen wir eigentlich Charger von 1 Megawatt. Ich habe eine Wallbox bei mir zu Hause mit 24 Kilowatt. Da sieht man den Unterschied. Und jetzt brauchen wir nicht an so einer Raststelle nicht nur eine 1 Megawatt Charger, sondern Sie können eigentlich überall dort, wo heute ein LKW parkt, einen Megawatt Charger sich vorstellen. Und dann sind Sie schnell bei 20, 30 Megawatt, die Sie an einen Punkt an der Raststätte und dann 40 Kilometer weiter an den nächsten Punkt bringen müssen. Und ob wir das hinkriegen in der erforderlichen Zeit, wage ich zu bezweifeln. Und da ist die Verteilung von grünem Wasserstoff deutlich einfacher.
Jetzt sind wir hier in einem politischen Podcast unterwegs. Deswegen natürlich die Frage auch, was muss die Politik aus Ihrer Sicht beibringen, um so eine Transformation Richtung Klimaneutralität im Bereich der Nutzfahrzeuge möglichst schnell zu realisieren?
Also da bin ich schon mal, ohne jetzt hier in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten, schon mal erstmal der klassische Liberale. Ja, wir müssen das als Wirtschaft erstmal schon mal selber hinkriegen. Wir haben die Verantwortung. Wir dürfen nicht bei jedem Problem sofort nach der Politik rufen, sondern müssen uns selber dran kümmern. Wo ich denke, was die Politik die große Herausforderung hat, ist das Thema Infrastruktur, also Güter, die alle nutzen. Und das ist für mich in der Verteilung, den Start hinzukriegen in eine Wasserstoffwelt oder was die Charging-Infrastruktur angeht. Das ist das eine, wo ich gern die Unterstützung der Politik sehe, wo wir es im Augenblick auch erleben. Und das zweite ist aber in der Geschwindigkeit. Wir haben zum Beispiel mit zwei Wettbewerbern, Volvo und Traton, ein Joint Venture gegründet, wo wir gemeinsam das Charging, also Charging heißt Aufladen, entlang der Autobahn in ganz Europa betreiben wollen. Wir haben ein Jahr lang gebraucht, bis wir die Genehmigung hatten, zu starten zu können. Das kam gerade in den letzten Wochen rein. Da müssen wir deutlich schneller werden. Wir müssen genau diese Prozesse extrem abkürzen.
Ich glaube, das hat die Politik auch erkannt. Also Planungs- und Verfahrensbeschleunigung ist in dieser Bundesregierung ein Schwerpunktthema. Es sind dicke Bretter, die man bohren muss. Das gilt auch für die Landesregierung. Wenn es um den Ausbau der Windkraft beispielsweise geht, auch hier sind die Prozesse deutlich zu langsam und müssen schwer optimiert werden.
Und darf ich, wenn ich da unterbrechen darf, es geht auch für mich eine konzertierte Aktion, die von Land über Bund nach Europa geht. Und es darf nicht der schwarze Peter sozusagen von einer Stelle zur anderen. Und wenn man an der letzten Stelle ist, wandert sie wieder an die erste Stelle zurück. Und wir brauchen europäische Lösungen. Die Klimakrise ist eigentlich für mich eine globale Krise, aber die Lösung, ich habe nicht die Illusion, dass wir den ganzen Globus zusammenschalten können, aber dass wir zumindest in Europa ein schnelles, eindeutiges Vorgehen haben.
Aber der ganze Globus ist vielleicht auch ein Stichwort. Ich meine, Sie sind ja ein Weltkonzern.
Ja.
Und Ihr größter Absatzmarkt ist, glaube ich, nicht
USA.
Deutschland, ist USA.
Ja.
Ja? Vielleicht auch Asien, ich weiß es nicht. Aber auch da spielt natürlich viel Musik, wenn es um den Absatz von Autos geht. Wie unterschiedlich sind denn die Anforderungen in diesen Ländern, insbesondere was klimaneutraler Antrieb anbetrifft?
Sehr unterschiedlich. Also wenn wir bei uns so das Ranking der Märkte nehmen, dann kommt USA mit weitem Abstand, dann ist Indonesien in vielen Jahren unser zweitgrößter Markt. Wenn ich Europa als Block nehme, kommt dann Europa als drittgrößter Markt hinten dran. Was die Ernsthaftigkeit angeht, wie man das Pariser Abkommen, was ich für ganz, ganz entscheidend und wichtig halte, das Pariser Klimaabkommen umsetzen möchte, dass man den Anstieg der Welttemperatur bis 2050 auf 1,5 Grad begrenzt, sehe ich die Ernsthaftigkeit im Moment nur in Europa und bei USA die Schwierigkeit dort nur in einigen Bundesstaaten. Das ist sicherlich das ganz große USA-Problem, das ich sehe. Aber jetzt gehen wir mal von diesem Teilproblem weg, würde ich sagen, ist die Ernsthaftigkeit in der Triade Japan, USA, Europa da. Ganz anders Länder, Saudi-Arabien, Indonesien, Brasilien, alles große Märkte für uns, ist es noch nicht so weit. Und dann kommt noch die ganzen Märkte, wenn Sie, denken Sie an Kenia oder Malaysia, also alles Märkte, wo sogar das Stromnetz heute nicht den normalen Betrieb unterstützen kann, das ist noch ein ganz dickes Brett, das es für uns zu bohren kann.
Eine weite Strecke.
Ja.
Aber vielleicht gilt für die Wirtschaft wie auch für die Politik, wenn Hochtechnologiestandorte, wenn Hightech-Unternehmen, Industrieunternehmen mit gutem Beispiel vorangehen und die Märkte, die Länder merken, dass es funktioniert, dass man damit auch Gewinn machen kann und Wohlstand nicht aufgeben muss, ist das vielleicht beispielgebend und kommt man auch in solchen Märkten voran.
Absolut, und zwar in zwei Richtungen. Erstmal darf für uns nie eine Entschuldigung sein, weil die nicht machen, tun wir auch nicht. Ja, also dann bewegt sich gar nichts. Deshalb 100% Unterstützung auf der Seite. Und dann, Sie haben völlig recht, wenn wir zeigen können, dass es funktioniert, wenn wir vielleicht auch die ersten Fehler, die meistens dann auch teurere Fehler sind, in Ländern machen, die reicher sind, können wir uns das auch wahrscheinlich eher leisten. Und wenn dann andere Länder die erfolgreichen Konzepte dann schneller nachziehen. Leben wir heute auch. Ich meine, ich bin ja sehr lange im Nutzfahrzeugbereich tätig. Der Weg zum schwefelfreien Diesel war ja erstmal in Europa heftigst umstritten, inzwischen absolute Selbstverständlichkeit, und langsam zieht ein Land nach dem anderen nach, weil natürlich guter Kraftstoff zunächst mal Voraussetzung ist für umweltfreundliches Fahren.
Lieber Herr Daum, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die interessanten Einblicke. Es liegt jetzt bei uns allen, glaube ich, die Transformation hin zu Klimaneutralität und Klimaschutz hinzubekommen. Wirtschaft und Politik müssen da Hand in Hand gehen.
Ja, absolut. Und deshalb finde ich toll, dass es solche Formate wie diesen Podcast gibt, wo man sich gegenseitig austauscht. Und ich bin gern bereit, den Dialog weiter fortzusetzen.
Das machen wir. Vielen Dank.
Das war die 26. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie dabei waren, dass Sie zugehört haben. Auch wir begeben uns jetzt in eine kurze Sommerpause und sind ab September mit neuen, spannenden Themen wieder für Sie da. Wir hören uns. Machen Sie es gut und genießen Sie den Sommer. Ihr Rudi Hochfliet.